Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Und ich habe hier wieder den Yusuf bei mir dabei und ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder getroffen haben für unseren kleinen Plausch. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, Mensch, heute haben wir ein spannendes Thema für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar geht es um KI und Moral. Passt das überhaupt zusammen? Und kann KI überhaupt sowas wie Moral an den Tag legen? Dazu haben wir ein paar interessante Facts zusammengetragen, beziehungsweise auch so ein paar interessante Entwicklungen. Zum Beispiel, dass es eine Forderung gibt, dass KI-Systeme so etwas wie Mutterinstinkte entwickeln müssen und dass hier Mechanismen greifen sollten, die noch stärker sind als klassische Regeln oder Direktiven. Und jetzt erstmal vorweg die Frage an dich, Yusuf. Kann KI so etwas wie Moral haben oder kann man ihr das beibringen?
Also ich würde jetzt behaupten, sie hat bereits eine Moral, weil sie wurde ja bereits mit all unseren Trainingsdaten gefüttert. Das heißt, sie hat wahrscheinlich zu viel Moral oder zu viel unterschiedliche und alle Facetten der Moral. Und das macht es wiederum schwierig, sich zu entscheiden, weil wie auch die KI ist auch der Mensch immer nur dann für Moral, also ist Moral immer dann relevant, wenn es einem nutzt. Ne? Und wenn es einem nicht nutzt, ist halt Moral irrelevant oft. Ja? Dann gehen die Leute über Leichen, wenn es irgendwie um eigene Sachen geht. Aber ich fand diesen Ansatz ganz, ganz lustig. Ich glaube, der kam von Geoffrey Hinton, ne? Das ist dieser KI-Pionier. Mhm. Und der hat ja irgendwie versucht, irgendwie herauszufinden, wie man die KI dazu bringen kann, dass sie quasi mehr in menschliche Formen kommt, ne? Und da finde ich diesen Mutterinstinkt tatsächlich als ein Meisterstück, ja, also weil was zeichnet den Mutterinstinkt aus, ja, du hast dann, also sowohl aktuell als auch in der Zukunft, stell dir vor, wir haben wirklich diese Superintelligenz, das heißt, wir sind dann die Babys, ja, weil wir nicht so schlau sind, wir können nicht selbst überleben, wir sind angewiesen auf diese übermächtigen Mütter, ja, die uns quasi verpflegen, die uns mit den wichtigsten Dingen versorgen und ganz egal, was passiert, uns immer beschützen. Ja, das ist so stark, dass es nicht durch Logik irgendwie ausgesetzt werden kann. Und das finde ich eigentlich einen sehr guten Zugang. Also wenn ich von meiner KI bemuttert werde, Das löst vielleicht dieses Do No Evil Paradigma ab, ne? Was ja sehr logisch und auch diese Sätze, diese Selbsterhaltung, also diese drei Regeln da, wie haben die geheißen von den russischen Wissenschaftler? Erste Regel irgendwie: Verletze keine Menschen oder tue keinem Menschen irgendein Leid an. Zweitens, schau, dass du überlebst. Drittens, das Einzige, wo du quasi dich selbst gefährdest, ist, wenn du einen anderen Menschen rettest, sozusagen. Ja? Und dieser Mutterinstinkt könnte all diese Regeln ersetzen. Also,
das war doch Isaac Asimov, oder?
Genau. Das würde das alles lösen eigentlich. Oder was denkst du?
Also wie so oft fällt mir bei dem, was du gesagt hast, wieder eine Referenz ein auf einen Film, auf einen meiner Lieblingsfilme dieses Mal. Ja, Stichwort Mutterinstinkte. Weißt du noch, in welchem Film der Hauptdarsteller mit einem, ja, mit einem Computer spricht, der Mutter heißt?
Nein.
Das ist Alien.
Alien?
Ja, genau. Da spricht er doch auch mit Mutter, mit dem, man muss jetzt sagen, bösen Computer von dem Tech-Konzern, der ja dann irgendwie enthüllt, dass sie dass sie eigentlich im Grunde verzichtbar sind und dass es nur darum geht, eben dieses Alien irgendwie zur Erde zu transportieren. Und das ist ja sozusagen eher das Gegenteil von Mutterinstinkt. Ich frage mich halt, wie kann man, also wenn man sagt Mutterinstinkt, wie kann man das dann dem Modell oder der KI beibringen? Ja, also benutze ich dann bestimmte Trainingsdaten von besonders, sage ich mal, fürsorglichen Menschen oder Beispiele von irgendwelchen Szenarien, in denen man sich umeinander kümmert, ja, indem man Empathie zeigt, wie auch immer. Oder muss man das wirklich sehr hart im System verdrahten, indem man eben solche festen Direktiven, wie jetzt zum Beispiel die von Asimov, einbindet? Wahrscheinlich muss das dann eher so ein mehrschichtiges System sein, denke ich mir, damit es auch wirklich nicht umgangen werden kann. Damit dann auch absolut sichergestellt ist, dass egal was passiert, dass diese Grundverhaltensweise einfach gewährleistet ist. Also das sind so meine Gedanken, die ich dabei habe. Ja, und man sieht ja, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, dass man im Prinzip jede beliebige Regel oder Vorgabe von so einem KI-System umgehen kann, je nachdem, wie komplex man da rangeht oder wie pfiffig man dabei ist. Ja, also finde die Idee gut und ich finde sie auch fast schon, ja, wie soll ich sagen, schon erwärmend, ja. Aber mir will das noch nicht so ganz in den Sinn, wie das dann in der Praxis funktionieren kann. Das sind so meine Gedanken.
Ich könnte mir vorstellen, dass einfach die Model Weights so gesetzt werden, dass jegliche Interaktion mit Menschen immer zusammen trainiert werden mit so Mutterinstinkt-ähnlichen Verhaltensmustern. Ne? Also, dass du eben, es gibt ja genug davon, ja? Also sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen, also das sind ja sehr klare Regeln, die eigentlich so diese Instinkte, den Instinkten folgen. Das ist so ähnlich wie der Überlebensinstinkt um jeden Preis. Ja? Und genauso der Mutterinstinkt geht auch um jeden Preis. Ja? Da setzt ja komplette Logik aus und es geht um den Erhaltungstrieb. Ja? Das Erhaltungstrieb des Nachkommens, ja? Oder der Nachkommen. Ich glaube, das könnte man sowohl so als übergeordneten System Prompt, ja, als auch tief verankert in jedem Layer. Also man hat ja bei diesen Trainingsmodellen verschiedene Layer, ja. Ich glaube, das könnte man in jedem Layer mitverankern, ja. Die Frage ist, ob er dann anfängt, dich überall zu bemuttern und dir alles abzunehmen, was natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders wäre.
Und ja, nachher wäre es dann vielleicht auch noch so, wenn man sagt, okay, das System ist bemutternd, dass dann die Ansprache auch entsprechend ist und dass man dann nur noch so mit wie soll ich sagen, Babysprache da. Gucci, Gucci.
Für die KI ist dann die menschliche Sprache, diese Babysprache, wenn sie diese Superintelligenz erreicht hat.
Ja. Okay, also der Mutterinstinkt ist eine interessante mögliche Facette. Aber wenn man so ein bisschen, man kann es ja ein bisschen konkretisieren und da gibt es ja jetzt auch schon Ansätze. Und einen dieser Ansätze, den verfolgt jetzt Anthropic mit Claude, da gibt es nämlich jetzt ein neues Feature, dass bestimmte Gespräche einfach von der KI abgebrochen werden können oder dürfen, wenn es gefährlich wird. Ja, also wenn zum Beispiel es in Richtung Gewalt oder Terror geht oder auch selbst, wenn das KI-Modell sich selbst wie auch immer bedroht fühlt. Ja, also das heißt, da kann es in Zukunft passieren, dass man dann irgendwo wirklich nicht weiterkommt, wenn die KI denkt, bis hierhin und nicht weiter. Bist du da schon mal an so einen Punkt gestoßen oder hast du es mal ausprobiert?
Ja, das ist ja jetzt recht neu. Also die haben das jetzt erst eingeführt in diesen Claude-Bot. Ich fand es ein bisschen komisch, die Herangehensweise, weil also Anthropic hat das ja irgendwie so dargestellt, als hätten sie das Feature eingeführt, um das Modell zu schützen. Also quasi, weil gerade wenn du halt so längere Kontextgespräche hast, also wenn Gespräche über einen längeren Zeitraum führen, dann verliert ja, also das ist ja auch ein Security-Problem, dann verliert ja die KI ein bisschen den Bezug zur Realität und geht dann in Richtungen, in die es normalerweise nie gehen würde. Ja? Also solche Sachen wie, ich glaube, wir kennen das, wir haben das schon öfter gehört, wo dann der Bot irgendwie sagt, ja, verlass deine Frau und ja, es ist eh okay, wenn du dich selbst umbringst, weil die Welt ist so gemein, ja. Mhm. Und diese Sachen entstehen ja nicht beim First Prompt, sondern da ist ja eine lange, lange, lange Konversation, geht da rein und irgendwann verliert quasi dieser Bot den Kontext und kann nicht mehr zuweisen, wie das alles zusammenhängt und reagiert dann standardmäßig so, ja, ja, ist eh alles gut, ja, mach das schon so, das ist okay, wie du das tust, ja. Und tut ihm halt eher zu, also ist dann eher positiv geneigt oder gibt dem Nutzer dann das, was der eigentlich wirklich haben will, was dann immer gefährlich ist, wenn es um so Anleitungen für Waffen oder Terror oder sonst irgendwie oder Sex mit Minderjährigen oder so. Das sind dann so Sachen, die man eigentlich vermeiden will. Und in dem Kontext verstehe ich schon, dass quasi Anthropic sagt, okay, es geht quasi um das Wohlbefinden der KI, ja, wobei es wahrscheinlich eher darum geht, eher ja, das KI-Modell missbräuchlich zu verwenden, ja, oder dann sich selbst irgendwie vor Schaden zu schützen, weil sonst irgendwer daherkommt und klagt, weil der Chatbot wieder gesagt hat, er soll seine Frau umbringen. Also, und auf der anderen Seite, also auf der menschlichen Seite finde ich es auch nicht schlecht, wenn dir der Bot quasi so einen Schlag ins Gesicht versetzen kann, sagen kann, so, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt raus. Ja? Weil spätestens dann sollte dir auffallen, dass du in einer Konversation bist, die nicht gesund ist. Also weder für dich noch für das Modell. Ja? Ja, die Frage ist halt, ja, wo wir wieder bei dem Thema Moral sind, ne? Wo fängt es an, wo hört es auf? Die Moralbegriffe sind ja je nach Menschen immer sehr weitläufig und auch die Grenzen sind sehr weit. Aber man, das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt und wie viele Leute tatsächlich dann diese Message bekommen, Claude has left the chat.
Spannend wäre ja auch die Frage, ob Claude dann sich sozusagen das merkt, irgendwann mal, ja, und vielleicht dann auch empfindlicher wird und vielleicht dann beim nächsten Mal schon früher aussteigt, wenn es merkt, es geht schon wieder in eine ähnliche Richtung, ja. Also es ist ja wie wenn sich zwei Menschen unterhalten und der eine dann irgendwann sagt, jetzt fängst du schon wieder an, ich kann es nicht mehr hören. Also, weil ja der Kontext von früheren Konversationen ja auch von manchen KI-Modellen auch schon berücksichtigt wird, hatten wir es ja auch schon hiervon. Das wäre auch nochmal spannend zu beobachten. Oder dass dann irgendwann mal Claude sagt, ah, mit dir spreche ich gar nicht mehr. Deine Meinung, die passt nicht zu meinem Modell oder so.
Ich glaube, Claude hat diese Memory-Funktion noch nicht. Ich glaube, Gemini hat sie und GPT-5 hat sie jetzt, glaube ich. Ja. Wobei, nee, GPT-5, ich glaube, GPT-4o hatte sie und GPT-5 hat sie nicht mehr oder so.
Ach so, ich dachte, das hätte GPT-5 auch. Ja, ich habe das, glaube ich, nicht bewusst genutzt bisher, aber okay. Bei Gemini bin ich mir sicher, dass die gibt, ja.
Mhm. Genau, bei Gemini konntest du sie früher dezidiert einschalten, jetzt ist sie standardmäßig eingeschalten, ja. Mhm. Also seit letzter Woche oder so erst. Die haben das erst still und heimlich für alle enabled. Bei Claude selber ist es, glaube ich, jetzt nicht gegeben, aber ja, also früher oder später werden das ja alle machen. Ja, also diese Memory-Funktion, diese Personalization oder Customization wird kommen. Und vielleicht bist du dann einer von denen, die mit keinem Chatbot mehr reden dürfen, weil du einfach durchgeknallter, ein durch, durchgeknallter Verschwörungstheoretiker bist, dann kannst du vielleicht noch bei Grok mitmachen.
Weil da geht immer was.
Da geht immer was. Da gibt es jetzt auch die Personality, den durchgeknallten Verschwörungstheoretiker oder den Comedian. Also das sind, mit denen kannst du dann noch reden, aber mit seriösen Bots ist aus. Bist du nicht willkommen, kommst nicht mehr in die Disco rein.
Also jeder Topf findet seinen Deckel, gilt auch bei KI-Modellen, kann man sagen. Ja. Und Grok ist dann so das Sammelbecken für die, die woanders dann nicht mehr reinkommen, wo es dann heißt, nur für Stammgäste.
Das ist dann so eine Dating-Frage. Und mit welchem Bot arbeitest du so?
Ja, genau.
Und wenn er sagt Grok, oh, okay.
Dann lass mal. Aber jetzt nochmal zurück zum Begriff Moral. Von Moral ist es ja nicht weit zu moralisieren und von moralisieren ist es wiederum nicht weit zu Wokeness. Ja? Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, einen schönen Bogen gespannt. Okay. Stichwort Wokeness. Meta hat jetzt wohl einen rechten Influencer gegen eine vermeintliche oder einen vermeintlichen Woke-KI-Bias engagiert. Und Hintergrund ist, dass wohl auch Donald Trump KI-Firmen verpflichtet werden, diese Political Correctness aus ihren KI-Systemen so ein bisschen rauszunehmen. Und diese linkslastige Tendenz rauszunehmen. Und da bietet sich natürlich an, einen rechten Influencer als Gegengewicht zu nutzen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt und was der da so alles machen soll. Der heißt, glaube ich, Robbie Starbuck. Ich habe von dem bisher noch nichts gehört. Sagt dir der Name oder hat dir der Name vorher was gesagt?
Die Geschichte ist ja noch viel lustiger. Also der Robbie Starbuck hat Meta verklagt, weil der Meta AI-Bot gesagt hat, dass der bei dieser Randale dabei war, die das Kapitol gestürmt haben.
Ah ja.
Und dann und der hat dann gesagt, nein, ich war da nicht dabei. Und dann hat er Meta geklagt. Und dann sind sie sich einig geworden. Und Meta hat ihn jetzt eingestellt als Anti-Woke, Agent, der dann irgendwie die KI bewerten soll, dass sie weniger woke ist. Also, da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht, quasi. Ich meine, eh nicht blöd. Sind wahrscheinlich günstiger gekommen, als den zu entschädigen. Und natürlich der Trump spielt da überall eine große Rolle. Dazu kommt jetzt, ich weiß es nicht mehr genau, ob das tatsächlich dann der Hintergrund ist, aber in dem Kontext mit diesem Robbie Starbuck gab es ja auch diese internen Richtlinien von Meta, die ja auch wieder einiges an Furore ausgelöst haben. Das sind irgendwie so 200 Seiten starke Richtlinien, wie Meta mit seinen KI Dingen so umgeht, und da stehen so Dinge drinnen wie Flirten mit kleinen Kindern ist vollkommen in Ordnung und Rollenspiele und so sexualisierte Gespräche ist alles kein Thema. Es gibt schon so, wenn es dann um Sex mit Kindern geht, ja, dann sind sie schon, so haben sie schon eine Grenze drinnen, aber also so Flirten und halt irgendwie so alles, was so vor dem harten Sex kommt, so bis zum Petting, ja, ist alles erlaubt, ja. Und das ist schon, hart, und das ist sogar schon so hart, dass selbst die Rechten, die von der Trump-Regierung jetzt aus dem US-Senat, also irgendein US-Senator aus Missouri, das ist der Josh Hawley, hat jetzt angekündigt, dass es da Konsequenzen geben wird und dass sie das jetzt untersuchen wollen. Ja? Und das auch wieder so diese Grenzwanderung zwischen Ethik, Jugendschutz, rechtlich okay und rechtlich irgendwie missbräuchlich und locker. Ja, also das ist halt immer so, wo zieht man die Grenze? Und ja, je nachdem, wo du dann lebst, hast du dann Jugendschutz. Also in Europa diskutieren wir, ob Kinder bis 13 überhaupt Social Media nutzen dürfen. Ja. Und in den USA diskutiert Meta, ob man sexualisierte Gespräche mit Minderjährigen, also mit 8 oder 5-Jährigen haben darf. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist mal die moralische Bandbreite. Ja.
Ja, und das Problem ist ja, du hast jetzt praktisch ein global genutztes Modell, was aber dann eben zu den kulturell-ethischen, rechtlichen Vorstellungen halt höchstens in den USA passt, ja, wenn überhaupt, aber jetzt eben nicht zu denen in anderen Ländern und Regionen. Und da werden wir sicherlich dann noch auf Probleme im Alltag, auf rechtliche Fragen stoßen, auf ethisch-moralische Fragen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann da auch irgendwelche technischen Mechanismen gefunden werden müssen, um zum Beispiel so eine Art Lokalisierung der Modelle vorzunehmen. Also dass man zum Beispiel sagt, man hat jetzt pro Land oder pro Region vielleicht ein Proxy oder was auch immer, der dann nochmal eine gewisse Transformation vornimmt, sodass es dann eben zu den jeweiligen Rahmenbedingungen passt. Das könnte doch ein Szenario sein, oder?
Gute Frage. Ich meine, wenn man jetzt alleine, wenn man Europa hernimmt, ja, wir haben in Europa so viele unterschiedliche Kulturen und Gesellschaften. Selbst innerhalb dieser Gesellschaften und innerhalb dieser einen Region haben wir so unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie auf ein Ding runterbrechen lässt.
Sichtweisen heißt, vielleicht nicht, ja. Aber sagen wir mal, wenn man mal so den Mindeststandard ansetzt, ein rechtliches Rahmenwerk, ja, da haben wir natürlich, sagen wir mal, in Europa zumindest mal verschiedene Regelungen, Richtlinien, die ja zumindest für die EU gelten. Das wäre doch zum Beispiel etwas, was man da ansetzen könnte, oder?
Ja, klar. Also du kannst der gesetzliche, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem gesetzlichen Rahmen und dem moralisch-ethischen Rahmen. Ja.
Ja.
Weil moralisch-ethisch, wenn du jetzt irgendwie diese hardcore-religiösen Katholiken hernimmst, die dann gegen Abtreibung sind, das Gesetz sagt aber, du darfst abtreiben in Europa. Ja? Mhm. Aber wenn du in irgendeinem Kuhdorf bist, was halt stark katholisch ist, bist du trotzdem von der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Ja, ja.
Also das heißt, die Grenze ist, also wenn man nur das Gesetzliche als Grenze hernimmt, aber trotzdem die ganzen Biases und moralischen, die gesamte moralische Bandbreite da drinnen hat, dann wird sich immer wer dran stoßen. Und die Mindestanforderung ist das Gesetz, das ist eh klar. Ja. Aber es gibt halt auch, ich glaube, jetzt gab es irgendeinen Fall von irgendwelchen privaten Leuten, die irgendwie einen Streit gehabt haben und dann haben die eine Vereinbarung getroffen, dass ein Schiedsgericht darüber entscheiden soll. Und in dem Schiedsgerichtsverfahren haben sie halt beschlossen, dass die Scharia die Grundlage des Gesetzes ist. Ja.
Mhm.
Und das ist gerade ein Fall in Österreich. Und dann wurde halt, dann haben die sich halt tatsächlich gestritten, haben das Schiedsgericht einberufen, dass die Scharia war die Grundlage des Gesetzes. Und der eine hat halt verloren und dann ist er jetzt an sowas, also ins österreichische Gericht gegangen und hat gesagt, jedes Schiedsgericht hat aber falsch entschieden, weil die Scharia, bla. Und das kann ja nicht sein, dass religiöse Standards als Richtlinien gelten. Aber das ist vollkommen in Ordnung. weil in einem Schiedsgericht darfst du jedes Gesetz verwenden. Du kannst das amerikanische Gesetz verwenden, du kannst das europäische Gesetz verwenden, du kannst die Scharia verwenden, du kannst, weiß ich nicht, sogar Herr der Ringe verwenden, wenn du lustig bist, ja. Solange sich alle beide darauf eher einigen. Und das ist dann der Rechtsrahmen, ja. Und ich sehe das mit diesen Modellen ähnlich, ja. Also, das zu limitieren wird schwierig. Ich glaube, es limitiert sich alleine durch die Trainingsdaten, also durch das Pre-Training. Aber ich glaube, du wirst Moral und Ethik hier, also das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Ich glaube nicht, dass man, wir haben ja auch in unserer heutigen Gesellschaft einfach dieses Thema schon immer, ja. Setz dich an irgendeinen Stammtisch oder in die Familie und fang an, über Dinge zu reden. Und du wirst feststellen, dass in jeder zweiten Streitdiskussion die Grundlage der Ethik und Moral die Ursache für diesen Streit ist. Ja.
Ja, in letzter
und du wirst
Zeit
es nicht lösen. Ja.
In letzter Zeit sowieso immer noch mehr habe ich so das Gefühl, dass es auch immer schwieriger wird, wirklich zu diskutieren und Meinungen und Standpunkte auszutauschen. Aber vielleicht könnte ja eine Lösung darin bestehen, zu sagen, okay, wir haben, sagen wir mal, ein rechtliches Rahmenwerk, das wirklich bindend ist für eine bestimmte Region zum Beispiel, und dass man dann aber, was Moral, Ethik und Vorlieben, was auch immer, also nennen wir es einfach mal Personalisierung angeht, dass man dann wirklich auf die individuelle Ebene des einzelnen Nutzers heruntergeht, was ja auch, wie schon vorhin angesprochen, eben zum Beispiel aufgrund des Kontextes durchaus möglich ist. Also dass das System dann einfach meine Werte kennt und dass dann alles, was eben im rechtlichen Rahmen irgendwo möglich ist, mir dann auch zugestanden wird oder dass das dann auch funktioniert. Ja? Also wir können jetzt auch wieder nur in die Glaskugel schauen. Ich denke aber, dass könnte so eine Entwicklung sein. Auf der anderen Seite könnte aber auch sein, dass die Anbieter einfach sagen, ihr nehmt das, was wir euch anbieten, ja, weil wir entscheiden, wir sind hier die großen Macher und guckt, wie ihr damit klarkommt. Also das halte ich für fast noch wahrscheinlicher, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt ein bisschen aufdröselt, es gibt ja in der Ethik gibt es ja diese drei Schulen, ja. Also es gibt diese konsequenzialistische Ethik, also das ist quasi, wenn das, was du tust, die Folgen und die Konsequenzen relevant sind, ja. Dann gibt es halt die deontologische Ethik, also das ist quasi diese Immanuel Kant-Ecke, also wo es moralisch und Regeln, also da geht es ums Gesetz, ja. Und dann gibt es die Tugendethik, das ist so eher der Platon und Aristoteles, und das sind die Leute, die sagen, naja, das, was sich die ausmachen, halt, das, also wie es, ja, also quasi, wenn keiner zu Schaden kommt, ist es wichtig, ja. Und wenn man sich diese drei Ethiklinien, also oder drei Schulen der Ethik anschaut, stellt man recht schnell fest, dass sie sich grundsätzlich widersprechen. Also der eine sagt, zum Beispiel eben diese deontologische Ethik sagt, es geht um moralische und Regeln. Also wenn jetzt zum Beispiel das Gesetz sagt, das darfst du nicht, dann ist es falsch, es zu tun. Ja? Und wenn aber, dann gehst du hin und es gibt die konsequenzialistische Ethik und die sagt, hey, aber wenn keiner zu Schaden kommt, warum darf ich das dann nicht? Und das heißt, das ist dann ja diese Stuart Mill-Ecke, ja. Wie willst du das voneinander trennen, ja? Und dann gibt's halt eben, ja, auch die dritte eben von Plato, wo es halt eher um die Tugend geht und tugendhafte Dinge zu tun, und auch hier geht's dann wieder um die Beschreibung, was heißt tugendhaft und warum sollte man immer sozusagen tugendhaft überhaupt sein, ja? Also diese, wenn man sich diese Und jeder, der schon mal eine Diskussion geführt hat mit Freunden, mit Familie, mit der Freundin oder mit dem Partner, der weiß, dass je nach Situation wir selbst innerhalb dieser Ethik Schulen wechseln. Ne? Das heißt, wenn es darum geht, wir machen uns was aus und dann ist es eh keiner zu Schaden gekommen, dann sind wir halt in dieser Ecke und die Freundin oder der Freund sagt, aber das ist verboten, das darfst du nicht, ja. Das kannst du nicht bringen. Ne? Und der andere sagt, ja, aber das ist jetzt nicht sehr schön, wie du das tust. Ja? Oder das ist nicht sehr tugendhaft. Und ja, das, ja, also ich glaube, die Philosophen der Gesellschaft haben es nicht geschafft, in den letzten 3000 Jahren das aufzudröseln. Die KI wird es auch nicht schaffen. Ja.
Genau dieses Fazit würde ich jetzt auch ziehen. Ja, also gut, was du gesagt hast. Also ich glaube, wenn man einfach auf einem unterschiedlichen Standpunkt oder in einer sich einem unterschiedlichen Paradigma befindet, ja, also zum Beispiel diese Ethikschulen, dann kann man noch so diskutieren, man wird einfach nicht zu einem gemeinsamen Nenner kommen, ja, weil einfach die, es ist einfach eine andere Sprache oder eine andere Logik, die dahinter steht, ja. Also ich sag mal, in der Philosophie oder in der Organisationsentwicklung spricht man, glaube ich, auch von so etwas wie Inkommensurabilität. Ja? Das heißt einfach, da passen zwei Welten oder zwei Dimensionen gar nicht zueinander. Und also wenn du jetzt zum Beispiel der Vertreter des kategorischen Imperativs bist, aber ich eher so sage, die Tugend geht über alles, dann wird es vielleicht schwierig. Ja, außer wir haben halt so trotzdem noch verbindende Elemente, die wir als Brücken benutzen können, über die wir uns trotzdem verständigen können.
Ja, und das ist ja auch das ganze, dieses ganze Thema ist ja auch in den USA, also der Grund, warum das alles so hypt und so radikalisiert, ist, weil es führt alles zurück auf diese Grundlagen. Ja, du kannst nicht vereinen Wokeism mit diesem politisch rechten Denkmethoden.
Ja. Der Fehler ist, glaube ich, wirklich da, dass versucht wird, auf Sachebene Dinge zu besprechen, die aber eben vor dem komplexen Hintergrund gar nicht kompatibel sind. Weil ein und dieselbe Sache wird einfach komplett anders eingestuft und bewertet. Und dann kann man sich eben über diese Sache auch gar nicht einig werden. Ja? Und da braucht es halt die Kunst des Kompromisses oder der vielleicht auch der Diplomatie, aber die ist ja heutzutage leider so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und hoffe, dass sie neuen Aufschwung bekommt in nächster Zeit. Im Kleinen und im Großen.
Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, ich glaube, im Philosophiestudium ist das der Anstoß, wie sich die Leute dann verhalten. Da gibt es dieses Beispiel mit diesem Menschenfresser, also mit dem Kannibalen, ja, wo sich zwei im Internet finden und dann machen sie sich aus, der eine frisst den anderen. Ja.
Was es ja wirklich gibt oder gab.
Das war ja genau der Fall. Ne?
Ja.
Und da sieht man dann, rechtlich darf er ihn natürlich nicht umbringen, aber er hat eingewilligt, dass er ihn umbringt.
Ja.
Das heißt, gesetzlich ist es klar, er darf niemanden töten. Aber wenn es eine Einwilligung gab, ist die Frage, warum hat er das eingewilligt, ja? Und auf der anderen Seite ist es jetzt moralisch bedenklich, dass der eine den anderen fressen wollte oder nicht? Ja, also das sind so diese Maximalfälle, wo du alle ethischen Grundlagen sozusagen dagegen spielen kannst. Und da kannst du ewig diskutieren und du wirst zu keinem Ergebnis kommen. Ja?
Das stimmt, ja. Und ich glaube, das wäre auch wirklich nochmal ein Thema, was man in einem eigenen Podcast-Format nochmal vertiefen könnte. Vielleicht in einem Philosophie-Podcast oder einem Ethik-Podcast. Können wir uns ja mal Gedanken drüber machen. Ich würde auf jeden Fall jetzt, damit wir nicht zu damit unser Exkurs nicht zu groß wird, würde ich jetzt mal wieder zur harten Technik zurückkommen, beziehungsweise auch zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die mit dem ganzen Thema Technik und KI verbunden sind. Da gab es nämlich in dieser Woche eine interessante Meldung, die mich hat aufhorchen lassen, dass die Data Center Coalition in den USA den Erhalt von Subventionen für erneuerbare Energien fordert. Hintergrund ist, also Data Center Coalition ist ja so ein Verband von Rechenzentrumsbetreibern, könnte man es vereinfacht formulieren. Da sind auch große dabei, wie zum Beispiel Google. Und bisher war es ja in den USA so, dass es eben Steuervergünstigungen gab für Projekte, in denen erneuerbare Energien eingesetzt wurden. Ja, also ich gebe das jetzt nur so ganz grob wieder. Und die sollen jetzt mit schärferen Bedingungen verbunden werden. Das heißt zum Beispiel, dass man das nicht mehr so einfach ist, nachzuweisen, dass ein bestimmtes Projekt im Bau ist. Ja, und dagegen gibt es jetzt Widerstand. Damit sind natürlich ganz klar finanzielle Interessen verbunden. Aber so einfach, wie das auf den ersten Blick erscheint, so komplex ist es doch, wenn man genauer hinschaut. Und da hast du ja auch in unserem Beitrag auf hardwarewartung.com ausführlich beschrieben, was da in Wirklichkeit alles dranhängt und wie komplex das eigentlich ist, auch aus Sicht der Investoren. Kannst du das hier nochmal so in zusammengefasster Form für unsere Hörer wiedergeben?
Ja, ich versuch's mal. Also oberflächlich gesehen könnte man sagen, die Data Center Provider tun jetzt jammern, dass jetzt Subventionen für Solar und Wind aufgehoben werden, obwohl Solar und Wind immer noch, auch wenn diese Subventionen wegfallen, immer noch der günstigste Strom wäre und auch die schnellste Art, das auszubauen. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, hey, die sitzen alle auf Bergen von Kohle, also die Hyperscaler. Warum tun die nicht einfach quasi das überbrücken? Weil letztendlich geben sie auch mit diesen Power Purchase Agreements ja auch die Garantien dafür, dass sie den Strom abnehmen würden. Also warum investiert Google nicht selbst in Solarparks oder in Windenergie? Und wenn man sich das genau anschaut, dann wirkt das unlogisch, aber aus Investorensicht ist das halt schon relevant. Weil, wie funktioniert das? Wenn ich jetzt einen Solarpark bauen will, dann brauche ich Geld. Ja, also ein Gigawatt oder vielleicht ein paar hundert Megawatt Solarpark, sagen wir, gehen wir mal aus davon, der kostet $100 Millionen. Ja? Um den aufzubauen, es muss irgendjemanden geben, der den Bedarf hat. Den gibt's. Das heißt, du gehst zu Google, Google gibt dir die Power Purchase Agreements und sagt, hey, für die nächsten 15 Jahre nehme ich dir von deinem $100 Millionen Solarpark den Strom ab. Somit gibt's mal eine Garantie, dass das Projekt langfristig überleben wird. Das heißt, was muss man jetzt tun? Man braucht jetzt Kapital. Und das Kapital ist zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. Das Fremdkapital wird, also ein großer Teil des Kapitals wird über Fremdkapital finanziert, das heißt über Banken. Das sind so 60-70%. Und damit die Banken aber dir die Kohle geben, wollen die natürlich auch quasi Eigenkapital haben. Das heißt, die müssen sicher gehen, dass der zumindest das finanzieren kann. Das heißt, die 30-40% muss ein Risikokapitalgeber investieren. Ja, das sind dann irgendwelche Investmentbuden oder Immobilienentwickler. Ja. Und die haben jetzt nicht die höchste Rendite. Ne? Also so ein Solarprojekt hat vielleicht so 8% Rendite, ja, über die Jahre. Hat aber ein recht hohes Risiko. Das Risiko ist natürlich minimiert durch diese Power Purchase Agreements, aber man muss jetzt halt schauen, okay, was für Alternativen gibt es denn am Markt? Weil diese Risikokapitalgeber, die schauen natürlich nur dorthin, wo es die beste Rendite für ihre Kohle gibt. Und diese Subventionen sind quasi der Turbo. Ja, also wenn jetzt der Staat hergeht und sagt, ich gebe dir Investment Tax Credits von 25-30% auf dein Projekt, auf dein Solarprojekt, dann ist das quasi ein Freifahrtschein für den Investor, kein Risiko, garantierte Rendite. Das heißt, für vorher hat er 30 Millionen von den 100 Millionen in Eigenkapital aufbringen müssen für 8% Rendite. Nachher kriegt er 30 Millionen wieder. Das heißt, er hat eigentlich sein Kapital wieder mehr oder weniger zurück, ja, hat trotzdem die Rendite. Das heißt, er hat kein Risiko und kann jetzt hier quasi Geld drucken. Und deswegen explodiert auch der Markt. In der Vergangenheit war diese Methode der Grund, warum Solar so stark gewachsen ist. Weil die Investoren, das war eine der lukrativsten Geldanlagen klarerweise, weil du hast deine Rendite garantiert gehabt, du konntest gleich mit dem Kapital, was du zurückbekommen hast, das nächste Projekt starten und so hast du das skaliert. Problematisch ist natürlich immer, wenn es ein wenn jetzt irgendwie eine Wirtschaftskrise oder so kommt, dann explodiert das alles. Ja. Aber solange das nicht passiert und solange der Staat quasi die Subventionen gibt, ist das quasi ein Turbo. Ja. Und deswegen ist es auch ein No-Brainer und deswegen wächst auch der Solarmarkt so stark. Wenn das jetzt wegfällt, dann könnten die Risikokapitalgeber auf die Idee kommen und sagen, hey, warum investiere ich nicht direkt in Google oder in irgendwas anderes, was halt weniger Risiko hat? Und da gibt es jede Menge im Moment, ne? Also in Rechenzentren oder in, weiß nicht, Öl oder in Gas oder was auch immer, ja? Und das übersehen die Leute, dass eben das Ganze getrieben ist von den Investoren und von den Risikokapitalgebern und dass es bei diesen Subventionen gar nicht darum geht, dass der Staat das Geld hergibt, was er zwar tut, ja, aber darum, dass man das beschleunigen könnte. Und das ist ja auch das, was diese Data Coalition, also Data Center Coalition sagt. Die sagen nicht, hey, es wird keine Solarparks mehr geben und wir werden nicht genug Strom produzieren, sondern die sagen, es wird sich verlangsamen, weil jetzt nicht mehr so viel Kapital da ist. Und das wird ganz sicher passieren. Also es wird jetzt weniger in Solar investiert werden, weniger in Wind investiert werden, mehr in Gas investiert werden, weil es dort nämlich wieder die Subventionen gibt. Ja? es ist komplizierter, als es auf den ersten Blick wirkt. Und letztendlich sagt hier eben diese Data Center Coalition, hey Regierung, das ist, wir sind quasi, ihr wollt, dass wir KI aufbauen, ja. Wir sind die mit den hochprofitablen KI-Geschäften und wir sind wir sind für diese nationale Sicherheit und für die KI-Ziele der Region zuständig. Also, entweder lasst du was springen oder es funktioniert nicht, ja. Also, es ist so ein bisschen eine Drohung, ja. Und eine berechtigte Drohung, ja. Also, wenn die das jetzt wegbrechen, also es wird tatsächlich nicht so viel Solar aufgebaut werden und es wäre eine Verschwendung von Kapital, wenn Google oder Meta oder wer auch immer selbst das Kapital aufbringen würde für diese Solaranlagen, weil dann könnten sie nicht so schnell in Rechenzentren und nicht so schnell das KI-Thema voranbringen. Und dann hätte China, und da kommen wir wieder zum Geopolitischen, China hätte jetzt hier natürlich den Vorteil, weil China bringt jedes Jahr so viel neuen Strom ans Netz, wie USA insgesamt hat. Also das sind ganz andere Dimensionen und wie wir auch schon festgestellt haben, also wir haben ja in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, der Bottleneck im KI ist tatsächlich Strom. Ja? Mhm. Das heißt, der den Stromkrieg gewinnt, der gewinnt auch das KI-Rennen. Und der Trump checkt es einfach nicht.
Aber jetzt vor diesem Hintergrund, was du jetzt gesagt hast, auch gerade mit den strategischen Erwägungen, Wettbewerb mit China und so weiter und auch natürlich dem Einfluss, den die großen Player da haben, die sich ja in dieser Data Center Coalition befinden. Rechnest du damit, dass diese Regelung oder diese Verschärfung, dass die nochmal überarbeitet oder zurückgenommen wird?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, dass es, also ein J.D. Vance, ja, der wird das schon checken, ja. Ein Trump checkt es halt nicht, weil der halt mit den Gas-Buddies zusammenhängt, ne? Und ich habe jetzt auch ein paar Podcasts mir angehört, also von diesen rechten Influencern in den USA, um mir ein bisschen ein Bild zu machen, wie die so ticken, ja. Und tatsächlich glauben die, dass Gas alles lösen kann, ja. Natürlich stimmt das, wenn du Gasturbinen jetzt einfach irgendwo aufstellst, so wie es jetzt der Musk gemacht hat, mit seinem XAI, dann kannst du schnell Strom produzieren, aber das ist nicht nachhaltig und das wird auch nicht billiger, ja. So viel Gas kann die USA gar nicht produzieren. Ja, das ist alles Fracking-Gas. Ja, die haben sonst keine großen Vorkommen. Und außerdem brauchst du alle Hebel gerade. Also du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt nur den einen Hebel und den anderen nicht, sondern du musst alle Hebel in Bewegung setzen. Und alle reden ja auch von diesem Nuklear, also SMRs, ja, also diese kleinen Atomkraftwerke, also die irgendwie nur so 200 bis 500 Megawatt hinbringen. Aber da gibt es noch nicht einmal ein Testding, das funktioniert. Es gibt jetzt irgendein Projekt, das bis 2030 die ersten 50 Megawatt Strom produzieren soll, wenn es hochkommt, wenn es klappt. Mhm. Aber das sagen sie schon alle schon lange, da haben wir ja auch schon oft darüber geredet und haben auch einige Artikel darüber geschrieben, dass das alles sehr viel Luft ist. Es ist ähnlich auch wie Fusionsenergie. Ja, ja, es wird irgendwann der Durchbruch kommen, aber es sind immer 10 Jahre. Alle 10 Jahre sagen wir, in 10 Jahren schaffen wir es. Ja? Es ist ein moving target. Ja,
ja. Ja. Und ja, aber da das ist ja, passt ja auch gut zu unserer Diskussion von gerade eben, dass man vielleicht auf der Sachebene jetzt wieder zwischen diesen verschiedenen Lagern gar nicht zu einem Ergebnis kommt, weil eben da eine ganz andere, in dem Fall vielleicht auch Ideologie dahinter steht, beziehungsweise auch halt ein ganz anderer Hintergrund, wie man die Welt sieht, ja. Und deshalb ist es umso spannender zu schauen, was sich da jetzt durchsetzen wird. Also quasi die wirtschaftliche und vielleicht auch die ökologische Vernunft oder eben andere Interessen. Ja, wobei bei meiner Aussage jetzt auch schon meine Ideologie so ein bisschen durchklingt. Aber gut, so ist es halt auch. Ich bin trotzdem offen, auch mir den Standpunkt anderer anzuhören. Also das unterscheidet uns vielleicht auch von manchen anderen da draußen. Bleiben wir noch so ein bisschen bei dem Thema Infrastruktur beziehungsweise auch große Player. Da gibt es jetzt eine neue oder einen Ausbau der Partnerschaft zwischen Oracle und Google, sodass man jetzt die Gemini-Modelle, also die KI-Modelle von Google über Oracle Cloud nutzen kann. Das ist ja sicherlich auch für viele Oracle-Kunden interessant, oder?
Total. Also man sieht hier, Google ist wirklich eine Kampfmaschine. Ja? Die tun hier den Markt einfach platt machen. Also ihre Distribution wird immer größer, abgesehen von ihrer eigenen Distribution, die schon die mit 30% wächst. Jetzt haben sie Oracle drinnen, sie haben OpenAI mit drinnen. Also sie betonieren alles zu mit ihrer eigenen Dominanz. Und man muss einfach sagen, Gemini 2.5, trotz der Aufkommen von Anthropic und auch GPT-5 und auch Grok 4, Gemini 2.5 funktioniert im meisten Kontext immer noch am besten. Ja, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich versuche alle neuesten Modelle immer zu nutzen. Und man muss einfach sagen, Als allgemeines Tool ist Gemini 2.5 immer noch das Beste. Ja, egal in welchen Use Cases, du kannst Gemini 2.5, kriegst du immer sehr, sehr, sehr solide Ergebnisse. Hingegen bei den anderen schwankt es sehr stark. Ja, und je nachdem, wie gut du selber prompten kannst oder wie gut du einschätzen kannst, welches Modell dann was kann. Und und dass jetzt Oracle hier auch ein bisschen das erkannt hat und halt auch jetzt quasi seinen Nutzern Gemini 2.5 anbietet, zeigt, dass die Reise in diese Richtung geht. Und letztendlich gibt's keinen anderen Player außer Google, ja, also der wirklich Hyperscaler Infrastruktur und Distribution hat. Selbst Meta wäre noch einer, aber Meta verkauft keine Serverinfrastruktur, sondern macht das über Werbung. Und Microsoft ist auch nur Trittbrettfahrer, das heißt, die haben keine eigenen Modelle, sondern die kaufen halt das OpenAI-Modell oder halt alle anderen Modelle. Und Amazon hat es auch nicht geschafft, eigene Modelle zu entwickeln. Ja, das heißt, die einzigen, die hier den Weg nach vorne offen haben, sieht im Moment so aus, als wäre das Google. Ja, und das sehen wir jetzt auch an den Partnerschaften und Kooperationen und an der Distribution.
Aber auch OpenAI will ja offensichtlich zum richtig großen Player werden. Das zeigt eine Äußerung von Sam Altman, die er jetzt gerade getätigt hat auf Bloomberg. Und da spricht er von Billionen Investitionen in die Infrastruktur in naher Zukunft. Gleichzeitig weist er aber auch oder nennt er auch die KI eine Bubble oder spricht von einer KI-Blase und verweist auf Risiken für Investoren. Das heißt also, da spielen ja so zwei gegensätzliche Dinge mit rein. Ist das Taktik von ihm, da so unterschiedliche Felder zu bespielen oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, sicher. Ich meine, der hat ja jetzt seine Secondary-Runde. Also seine Leute dürfen jetzt quasi Geld vom Tisch nehmen. Also der hat jetzt seine Secondary-Runde auf eine Bewertung von 500 Milliarden. Und das sind 6 Milliarden, also Mitarbeiter verkaufen Anteile für 6 Milliarden. Das heißt, wenn du das durchrechnest durch die ganzen Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter ist Multimillionär. Das heißt, und ich glaube, dass er jetzt sagt, dass das halt eine Blase ist, das muss er ein bisschen so tun, ne? Weil das wäre ja politisch inkorrekt, wenn er das jetzt nicht behaupten würde. Ja? Mhm. Und dass OpenAI sagt, dass da Billionen Investitionen benötigt werden, das mag schon stimmen, aber OpenAI ist halt, die bauen das halt nicht selber, ja. Und das heißt, die werden irgendwann einmal, solange sie eine Führungsrolle haben, was die Modelle angeht, können sie weiter überleben und können auch mit dem Modell überleben, dass andere Datacenter für sie bauen und dass sie quasi auf diesen geleasten Datacentern ihre Modelle laufen lassen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das abflacht, und das sieht jetzt im Moment so aus, kommen die Kosten ins Spiel. Und auch ab dem Zeitpunkt, wo die Use Cases kostenrelevant werden, das heißt diese ganzen agentischen Anwendungen, je mehr Tokens verbraucht werden, desto mehr werden die Enterprise-Kunden auf den Preis schauen und desto mehr wird OpenAI ins Hintertreffen geraten, weil sie es nicht schaffen können, ohne eigene Infrastruktur diese Kosten zu tragen. Weil um diese Kosten langfristig in den Griff zu bekommen, muss man erstens eigene Chips bauen, zweitens eigene Rechenzentren betreiben und drittens eine eigene Infrastruktur anbieten. Und nichts davon haben sie. Sie sagen zwar, sie wollen das alles machen, aber mit Venture Capital lässt sich das nicht aufbauen. Ja? Oder zumindest nicht in der Skalierung, wie es ein Google oder ein Amazon tun kann. Also ich glaube, das spielt alles eher in die Richtung, entweder wird OpenAI irgendwie in irgendeines von den großen Hyperscalern da integriert, oder sie gehen zugrunde, ja. Also das, ja, aber du weißt ja, meine Prognosen altern schnell.
Jede Woche kann anders sein, aber das, ja, das ist, glaube ich, auch dieser starken Dynamik geschuldet. Also ich würde jetzt auch mich nicht zu einer festen oder zu einer Aussage hinreißen lassen, aber wenn ich jetzt prognostizieren würde, dann würde ich tatsächlich sagen, irgendwann in eher naher statt ferner Zukunft wird einer von den ganz großen OpenAI versuchen aufzukaufen. Hm. Und dann wird da, glaube ich, auch die Post abgehen bei dem Unternehmen, das diesen Kauf dann tätigt. Ja, also wenn es Google wird, dann ist der Zug eh abgefahren für alle anderen, würde ich mal vermuten. Ja.
Aber das wird Google wird es nicht sein.
Glaube ich eher auch nicht. Ja. Und wenn es halt zum Beispiel ein Apple wird, ja, dann wird es spannend. Dann wird es spannend. Dann haben wir da wieder eine ganz neue Dynamik auf dem Markt.
Also ich tippe die Zukunft, Microsoft kauft OpenAI, Amazon kauft Anthropic und dann haben wir drei Player, Amazon, Microsoft und Google. Alle drei haben unterschiedliche Richtungen. Microsoft geht eher Richtung User, Google geht einer Mischung aus User und Enterprise und Amazon geht, wie auch heute schon, rein auf Enterprise. Also das wäre so, wie sich das für mich gerade so kristallisiert. Ob es so aufgehen wird, ist eine andere Frage. Oder ob es jetzt noch einen anderen Player gibt. Die große Hoffnung, glaube ich, von den großen Investoren wie Softbank ist halt, dass irgendeiner von denen irgendwann mal AGI erreicht oder ASI erreicht. Und dann schaut die Welt ganz anders aus. Ja,
ja, ja. Ja. Okay, also das haben wir jetzt hiermit dokumentiert, unsere Prognosen. Wenn es dann in einiger Zeit soweit ist, dann hören wir noch mal rein, was wir uns da zusammengereimt haben und dann mal gucken, wer näher dran liegt. So, damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, beziehungsweise zu unserer Kategorie KI's Next Topmodel, die wir ja auch regelmäßig dabei haben. Und auch dieses Mal gibt es wieder zwei interessante Modelle vorzustellen. Da haben wir einmal Dino V3. Das ist ein Modell, das für Bilderstellung oder für visuelle Inhalte gedacht ist. Erzähl mal ein bisschen was dazu, bitte.
Genau, Dino V3 ist von Meta, also von ehemals Facebook. Und das Modell ist ein Modell für Bildverarbeitung. Und im Speziellen geht es da darum, dass sie ein Modell entwickelt haben, das mit Self-Supervised Learning, also ohne gelabelte Daten, weil bis jetzt war es so, dass man Bildmodelle immer dann gut trainieren konnte. Es gab irgendwie Menschen, die haben das gelabelt, die haben gesagt, ja, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist ein Auto. In diesem Modell ist es self-supervised, das heißt, es gibt keine Labeling-Daten, das Modell erkennt selbst und kann diese Kategorien und verschiedenen Richtungen erkennen und kann das sehr effizient machen. Und vor allem kann es, also das Modell ist so gut, dass es jetzt, also es ist ein Open-Source-Modell, das ist mal Nummer eins, und auch Open-Weights-Modell. Und jetzt kannst du mit diesem Open-Source-Modell Dinge trainieren mit wenigen Bilddaten, also zum Beispiel Röntgendaten oder mit irgendwelchen spezialisierten wissenschaftlichen Daten oder jetzt hier als Beispiel wird genannt Satellitendaten, wo halt zum Beispiel über Satellitendaten, weil da gibt es ja nicht viele Daten davon, ja, weil es gibt ja nicht so viele Satellitenbilder. Und mit diesen Satellitendaten wird zum Beispiel ausgewertet, wie der Baumwuchs ist, ja, in einer Region. Und das kann man jetzt alles mit diesem Modell machen und sehr effizient machen. Und vor allem muss man, also hat man zum ersten Mal wirklich ein Modell, das ohne menschliches Labeling in der Lage ist, sehr nischige Bildmodelle zu entwickeln, ja, für die Wissenschaft oder halt für es gibt auch einen kommerziellen Use, man kann es auch kommerziell nutzen, Ich glaube, unter welcher Lizenz habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es gibt auch ein Lizenzierungsmodell.
Okay.
Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man darüber sagen kann. Aber es ist ein Schritt in die Richtung, dass man halt jetzt immer mehr auch sehen wird, dass jetzt, weil früher gab es dieses Clip-Verfahren, also da haben wir ja, glaube ich, auch schon gesprochen. Das war, glaube ich, dieses japanische Startup, was halt sozusagen, wo man einfach so ein Trainingsset einfach anhängen konnte an die Daten, ja. Und so musste man das dann nicht mehr selbst, also dann war quasi ähnlich wie self-supervised. Und jetzt gibt es halt das Modell von Meta, das echte self-supervised Learning machen kann.
Okay, ja, also auch hier sieht man, wie die Entwicklung voranschreitet und dass auch die Einsatzbereiche einfach sich ausweiten, ja, dass man mit bestimmten Tools dann eben auch Dinge machen kann, für die man vorher eben Spezialtools gebraucht hat. Und das geht ja auch alles in eine Richtung, die sich ja generell so abzeichnet, ja. Also immer breitere Anwendungsmöglichkeiten, die in immer weitere Bereiche des Lebens, der Arbeit, der Wissenschaft auch ja, eingreift. Und auch ein weiteres Modell, was wir heute vorstellen wollen, das könnte in diese Richtung voranbringen. Und zwar ist das GLM 4.5 aus China von Jipu AI. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein Open-Source-Sprachmodell. Und der Ansatz hier, der hier verfolgt wird, das ist ein Mixture of Experts Modell oder ein Mixture of Experts Architektur. Das Ganze arbeitet mit verschiedenen Schichten, die so von grob nach fein oder von allgemein nach speziell gehen. Erklär doch mal bitte so grob, wie das funktioniert und was da die Vorteile sind.
Genau, also das Startup Shippu AI, also wir werden nicht herausfinden, wer es richtig ausgesprochen hat oder ob wir es richtig aussprechen, aber
Fragen
wir
die KI.
behaupten jetzt einfach. Also das Startup gibt es schon sehr lange, also im Verhältnis zu KI, ja, also seit 2019 Tsinghua-Universitätsprofessoren, also das ist so ein sehr akademischer Betrieb. Mittlerweile gehört es zu den drei Top-KI-Unternehmen in Asien, hat um die 800 Mitarbeiter. Natürlich ist das in Europa kaum bekannt. So, die sind auch sehr gut finanziert, mittlerweile auch schon mit 5 Milliarden bewertet und das als asiatisches KI-Startup, was sehr gut ist. Wobei die Investoren sind halt immer so Alibaba, Tencent, Xiaomi und die Saudi Aramco. Ja. Also jetzt nichts, was in Europa oder in den USA investiert. Aber man sieht jetzt hier wieder quasi eine Parallelwelt. Ja. Das ist quasi das ist der Konkurrent sozusagen von DeepSeek und auch von Alibaba, also von dem Qwen-Modell. Und das neue Modell, was sie jetzt rausgebracht haben, das GLM 4.5, gibt es eben in diesen drei Versionen, das 4.5, das 4.5a, also R, das ist so eine abgespeckte Variante, und es gibt das 4.5v, das ist so eine Art Multimodal. Und du hast es eh schon gesagt, Mixed of Experts, und das sind, also die Experts sind mit 32 Milliarden beim großen Modell, mit 12 Milliarden beim kleinen Modell. Und insgesamt hat es 355 Milliarden Parameter. Da haben wir jetzt mal so den Rahmen gedeckt. Ja, das ist so das State of the Art. Das sind so die State of the Art Daten. Das Besondere an diesem Modell ist vor allem die Parametereffizienz. Das heißt, es ist mit halb so vielen Parametern wie DeepSeek V3 oder halt ein Drittel von Kimika 2, ist es aber stärker. Also es ist stärker als DeepSeek V3 und Kimika 2 in den meisten Fällen, obwohl es nur die Hälfte oder ein Drittel von den Parametern verwendet. Und der Trick, den Sie jetzt hier anwenden, ist, Sie gehen eher in die Tiefe als in die Breite. Das heißt, was heißt das? Wenn man so ein KI-Modell hat, gibt es mehrere Layer, also mehrere Schichten. Also man kann sich das so vorstellen, so erste Schicht nimmt eine Frage auf und erkennt die einzelnen Wörter und die grundlegende Grammatik. In der zweiten Schicht bekommt er das Ergebnis von Layer 1 und analysiert die Satzstruktur und die Wörterzusammenhänge. Und dann in der dritten Schicht kommt dann der Kontext und die, was ist die tiefere Bedeutung, was heißt die Frage genau und so weiter und so weiter und so fort. Ne? Also in jedem Layer wird das immer kleiner zerteilt, immer spezifischer, immer genauer. Ja? Und was die Wissenschaftler dort herausgefunden haben, ist, dass wenn sie das Modell tiefer machen, es besser ist, als wenn sie es breiter machen. Weil bis jetzt war der Ansatz eher so, dass die Layer immer mehr Parameter gehabt haben. Und was die jetzt gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen nicht so viele Parameter pro Layer, dafür aber mehr Layer haben. Und so konnten die halt eine höhere Parametereffizienz feststellen und ein tieferes Verständnis sozusagen. Und es ist ein bisschen wie, wenn man es mit so einer Produktionsstraße vergleicht, ja, du hast halt entweder eine Produktionsstraße, wo halt viele kleine Schritte, alles in sehr viele kleine Schritte geteilt ist und du kannst aber sehr komplexe Sachen bauen, oder du hast halt eine Produktionsstraße mit 3 Stationen, ja, und da sind halt überall Werkzeuge, die halt ganz viele unterschiedliche Dinge tun können, also so Multitool-Sachen, ja. Und was die halt festgestellt haben, ist, dass halt diese tiefere Architektur deutlich besser funktioniert als die breitere Architektur. Und das werden wir wahrscheinlich jetzt auch sehen in den neueren Modellen, die jetzt kommen, weil das wird wahrscheinlich, wenn das tatsächlich eine so höhere Effizienz in den Parametern bringt, dann hat man hier wieder einen neuen Hebel. Ja, das heißt, wir werden sehen, ob jetzt irgendeiner von den westlichen Modellen das wieder nutzen wird. Aber ich find's sehr spannend, dass es da immer noch und gerade im Open-Source-Bereich einfach immer weitere Erkenntnisse gibt und Paradigmenwechsel. Weil ja, es gab erst diesen Paradigmenwechsel, dass das Breite besser funktioniert. Ja? Und jetzt sagt man, nein, es ist nicht so. Wenn man es tiefer macht, ist es besser. Ja? Aber das kommt halt auch daher, dass halt jetzt auch die Modelle immer besser werden, auch die Logikstrukturen, die Denkfähigkeiten, also diese Zwischenschritte oder das Zerkleinern in die Schritte funktioniert jetzt immer besser, eben durch das Reinforcement Learning auch. Also das heißt, man kann Dinge, die man gestern geglaubt hat, die richtig sind, können heute schon wieder falsch sein. Ja.
So wie es uns auch geht. Ja, aber das heißt, wir haben ja jetzt dadurch, also du sagst ja auch, es bietet sich jetzt sozusagen ein weiterer Hebel an. Also wir haben ja jetzt inzwischen schon ganz viele Hebel, die das Ganze nach vorne bringen können oder die Leistung exponentiell steigern können. Also jetzt neben der reinen Hardware-Leistung, ne, haben wir jetzt eben diese Ebenen. Wir haben die Trainingsdaten, beziehungsweise wir haben die Art und Weise, welche Trainingsdaten verwendet werden oder ob die World Models zum Beispiel auch sich irgendwie die Daten selber in irgendeiner Weise beschaffen können. Ja. Es werden immer mehr Hebel, so wenn ich das alles im Revue passieren lasse, was wir bisher besprochen haben, was ja ganz klar für eine weiter exponentielle Entwicklung spricht, oder?
Ja, also da streiten sich jetzt auch wieder die Geister. Also da teilen sich wieder die Geister. Es gibt wieder die, also uns geht's ja auch nicht anders. Ne? Also vor 2 Wochen haben wir über AI Anxiety gesprochen, weil das alles so schnell geht. Dann kam GPT-5 und wir haben gesagt, ha, die Affen, die haben sie überhaupt nicht hingekriegt. Ja, also es ist eher so eine abflachende Kurve. Und dann kommen halt aus dem Open-Source-Bereich dann halt wieder neue Steigerungen. Aber halt immer im Kleinen, Und man weiß ja nicht, wie sich das auswirkt, wenn man diese Methode dann halt auf die großen Modelle umsetzt. Das heißt, es gibt ganz viele kleine Hebel, die ganz viele Auswirkungen haben. Ganz sicher ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber ob es tatsächlich weitere exponentielle Kurve gibt, bin ich mir nicht sicher. Ich bin da ja schon seit jeher eher auf der Schiene vom Jan LeCun. Ja? Und ich denke, dass diese autoregressiven Modelle irgendwann einmal ein Ende erreichen und diese LLMs. Und dass du, wenn du tatsächlich dieses AGI erreichen willst, eher mit den World Models weitermachen musst. Und was wir ja sehen, ist, dass es jetzt, Hybride gibt. Ne? Also Google haben wir das letzte Mal angesprochen, dass sie mit Genie 3 so eine Art World Model gemischt haben mit eben autoregressiven Modellen, also wo halt diese Videomodelle genutzt wurden, um Objekte zu erstellen, und diese Objekte wurden dann als in dieses World Model eingebunden. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich das Self-Learning. Also ich denke, in dem Moment, wo die Algorithmen nicht mehr in diesem Pre-Training-Modus sind, sondern halt sukzessive lernen und dann eine Trainingsumgebung haben, eben wie ein Genie 3 oder andere, dann werden wir tatsächlich quasi eine neue Welle erreichen. Bis dahin reiten wir diese Welle und schauen, wo sie uns hinführt. Und sie bietet schon ausreichend, um fast alle Geschäftsmodelle, die bereits existieren, zu disruptieren. Ne? Also das steht außer Frage. Jetzt geht es um die Umsetzung eigentlich. Ne?
Richtig, genau. Ja. Ja, und dann zu guter Letzt noch so ein bisschen was aus der Kategorie James Bond. Und zwar KI ermöglicht es jetzt auch, Handygespräche oder Telefongespräche, kann man allgemein sagen, abzuhören. Und zwar funktioniert es wohl so, dass mit Radarsensoren die Vibrationen eines Lautsprechers über eine Distanz von ein paar Metern, 10 Metern zum Beispiel, gemessen werden, und dann mit Hilfe von KI wird da über ein Sprachmodell rekonstruiert, was gesagt wurde. Das erinnert mich so ein bisschen an so meine ersten Erfahrungen mit Teleshop im Privatfernsehen. Da konnte man nämlich solche Lautsprechereinrichtungen erwerben, also so Lausch, für so einen Lauschangriff, da konnte man dann auch über eine Distanz von 20 Metern dann so mithören, was jemand gesprochen hat. Bloß das Ganze jetzt eben mit Hilfe von KI. Also wäre doch was für den nächsten James Bond Film, oder?
Ja, aber ich glaube, diese Methode ist ja jetzt nicht so alt. Also diese Abhörgeräte funktionieren ja alle auf demselben Prinzip. Ne? Also es werden die Schallwellen an irgendeiner Oberfläche gemessen und dann wird versucht zu rekonstruieren, wie sich diese Wellen zusammensetzen. Und dass das jetzt mit KI besser funktioniert als mit klassischen Algorithmen, mag schon sein. Ja. Und dass es jetzt halt auf so kleinen Oberflächen wie auf Telefonen funktioniert, das ist wahrscheinlich neu. Also das heißt, die Genauigkeit ist höher. Aber dass man über Fenster oder über, wie gesagt, Boxen oder halt oder einfach Lippen lesen, ja, diese Sachen schon konnte, das ist jetzt nichts Neues. Aber es ist lustig, dass es das wieder irgendwo in irgendwelche Medien geschafft hat. Ja? Also man packt einfach über eine alte News ein KI-Label und schon ist es wieder eine Story. Natürlich ist es jetzt auch was Neues und es ist jetzt fortgeschritten. Es ist jetzt nicht so, dass das ein ganz alter Hut ist, aber mit AI ist alles viel lustiger und viel interessanter.
Genau. Also wenn man macht den KI-Kleber drauf und dann passt es halt zum Zeitgeist, wie man so schön sagt. Ja. Und führt dann letztendlich sogar dazu, dass wir darüber sprechen, wenn auch nur kurz.
Genau. Enttarnen.
Genau. Aber man muss ja auch so ein bisschen jetzt wieder, wie soll ich sagen, von der Flugebene runter, weil wir befinden uns jetzt im Landeanflug dieses Podcasts. Wir haben unser Zeitkontingent schon wieder gut aufgebraucht und ich hoffe an dieser Stelle, dass wieder für die Zuhörerinnen und Zuhörer möglichst viel Interessantes dabei gewesen ist. Wir haben wieder einen relativ breiten Querschnitt der KI- und Technikmeldungen hier für euch zusammengetragen. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, auch gerade wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Und dann gibt es in der nächsten Woche eine neue Ausgabe hier eures Lieblingspodcasts, wie ich doch hoffe. Und dann treffen sich Yusuf und ich wieder und plaudern über KI. Yusuf, an dich wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank. Und es war mir wieder ein großes Vergnügen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal von allen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja. Danke, danke. Ich wollte noch an unsere Hörer noch ein Geheimtipp für alle, die es satt sind, in die LM Arena reinzuschauen und irgendwie diese Ranking von den KI-Tools irgendwie von denen irgendwie gelangweilt zu sein. Es gibt jetzt ein neues Tool, das heißt Prophet Arena, also der Propheten Arena. Und da machen die KIs Prognosen und basierend auf den Prognosen wird dann gemessen, wie richtig sie lagen. Und da gibt es halt verschiedene, also gibt zwei Scores. Es gibt den Brier Score und den quasi klassischen Return, also quasi der Durchschnitt und das, wo wer am ehesten richtig gelegen hat. Und das ist jetzt nicht mehr cheatbar. Und sagt mehr dann über AGI aus als alles andere. Weil es geht ja letztendlich um zu prophezeien, was das Ergebnis sein wird. Im Speziellen wird das hier über politische Geschichten und Sportereignisse und allgemeine Ereignisse quasi gemacht. Und dadurch, dass sich das die ganze Zeit entwickelt, jeden Tag irgendwas Neues gibt, ist das nicht fakebar. Also, falls euch langweilig ist, könnt ihr da mal reinschauen. Die Prophet Arena. Mit dem Tipp verabschiede ich mich jetzt auch mal. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Und ich freue mich, wenn ihr uns Feedback gebt oder uns bewertet oder wenn ihr irgendwelche Sachen für nächste Woche oder angesprochen haben wollt, schreibt es mich oder den Christian bitte einfach an. Ja, bis dahin, alles Gute, viel Spaß, bis nächste Woche. Tschüss.